wenn es mal besser geworden ist, bleibt es in der Regel auch besser. Also man muss nicht befürchten, dass man dann, wenn man sich lange rausgekämpft hat aus diesem Problem und irgendwann echt stabilisiert im Leben steht, dann braucht man in aller Regel nicht zu befürchten, dass es einen irgendwann wieder überkommt, sondern das, was man geschafft hat, hat man in der Regel auch geschafft.
Desired, der Podcast. Hi und herzlich willkommen zu Desired, der Podcast. Ich bin Alice und ich möchte heute über ein sehr wichtiges, aber doch größtenteils tabuisiertes Thema sprechen. Es geht um psychische Störungen, genauer gesagt um die Borderline-Störung. Da haben viele jetzt bestimmt direkt ein Bild vor Augen. Vernarbte Arme oder Beine, weil sich viele Borderliner ja üblicherweise ritzen. So zumindest das gängige Bild. Aber dahinter steckt natürlich sehr viel mehr. Über die Vorurteile, Wahrheiten und vielversprechenden Therapiemöglichkeiten zur Borderline-Störung spreche ich heute mit Gitta Jakob. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Deutschlands führende Schematherapie-Expertin. Und hallo Frau Jakob, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Mecke, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und Frau Jakob, zu Beginn direkt die Frage: Was ist eigentlich genau eine Borderline-Störung?
Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, das ist erstmal eine Diagnose. Ja? Wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, der emotionale Probleme hat, dann prüfe ich, ob diese Diagnose vorliegt oder nicht. Und dazu gibt es insgesamt 9 oder 10 sogenannte Kriterien, die beschrieben werden dann in so sogenannten Diagnosesystemen, in denen es genau erklärt ist. Die wichtigsten Kriterien für die Borderline-Persönlichkeitsstörung sind emotionale Instabilität. Das bedeutet, dass man sich ganz schnell ganz schlecht fühlen kann, wenn irgendwas passiert ist, wo jemand anders vielleicht sagen würde, ist doch nicht so tragisch. Dann, dass man oft nicht so richtig weiß, was man eigentlich will, wer man eigentlich ist. Dass man sich leer fühlen kann und so gar keine Orientierung hat, was man im Leben gerade soll. Dann gibt es dieses selbstverletzende Verhalten, was Sie gerade schon erwähnt haben. Das ist auch eines von etlichen Symptomen. Wenn man sich zum Beispiel schneidet oder schlägt oder irgendwie anders Verletzungen zufügt. Manche Betroffenen haben extreme Probleme mit Wut, dass sie, wenn sie was wütend macht, auch richtig ausrasten können und auch mal was zu Bruch geht dabei zum Beispiel. Manche kennen das, dass sie dissoziieren, dass sie so ganz stark abschalten. Also es ist eine ganze Menge an Symptomen und die sind zum Teil, geht es da um Gefühle, also im Prinzip extreme Gefühle, die einen überschwemmen können und die man schwer reguliert kriegt. Und dann eben auch um Verhalten, dass man Dinge macht, wo man sich hinterher denkt, die hätte man vielleicht besser nicht gemacht. Also impulsiv was kauft oder Beziehungen eingeht oder so, die eigentlich nicht gut für einen sind oder sich eben selbst verletzt.
Also immer mit diesem selbstzerstörerischen Touch oder mit dem Wissen, es tut mir nicht gut, wie jetzt auch das mit der Kaufsucht oder mit dem vielen Kaufen, ist ja auch interessant. Das ist ja nochmal ein anderes Bild als mit Ritzen und selbstverletzend schlagen. Also es hat alles immer so ein bisschen den Touch, eigentlich tut es mir nicht gut, aber ich mache es trotzdem.
Exakt, wobei es hat eine bestimmte Funktion in aller Regel. Ja, ich fühle mich schlimm, ich fühle mich schrecklich, ich habe Ängste oder fühle mich alleine oder bedroht oder verlassen und dann mache ich in dem Moment irgendwas, was mich aus diesen Gefühlen rausholt. In dem Moment denke ich nicht, ich mache das jetzt aus Selbstzerstörungsgründen, es tut mir nicht gut, ich mache es trotzdem, sondern es ist eher unreguliert, man hat es nicht im Griff. Also es ist insofern, es dient im Prinzip dem Regulieren von Gefühlen.
Und welche spezifischen Verhaltensweisen sind noch typisch für eine Borderline-Störung? Also wie könnte ich mir zum Beispiel einen Freund oder eine Freundin mit einer Borderline vorstellen in ihrem Verhalten, seinem Verhalten?
Also was für eine Borderline-Störung auch zu typisch ist, ist, das heißt Instabilität in Beziehungen, dass sie in Beziehungen zu anderen Menschen sehr wechselhaft sein können und diese andere Person teilweise idealisieren können und denken, das ist jetzt wirklich, vielleicht auch die rettet mich oder die ist für mich super wichtig. Endlich habe ich eine Freundin oder eine Partnerin, die mir gut tut. Und in einem anderen Moment, wenn dann irgendwas vorfällt, was zum Beispiel ärgerlich ist, dann total abstürzen und die Person total abwerten und sagen, es ist doch alles scheiße, was bisher gelaufen ist. Das bedeutet, als Bezugsperson kann ihnen das gut passieren, dass sie das erleben, ja, dass sie abwechselnd total wichtig sind. Und dann wieder vielleicht eine Wut abkriegen oder eine Ablehnung abkriegen, wo sie denken, huch, was ist denn jetzt los?
Und wieso ist das so krass? Sind das dann Selbstzweifel? Rührt das aus Selbstzweifeln?
Genau, es gibt verschiedene so therapeutische Konzepte, sage ich jetzt mal, dazu. Und die alle gehen davon aus, dass Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung extrem dazu neigen, Dinge negativ zu interpretieren und extrem dazu neigen, negative Gefühle zu erleben. Es gibt dann so ein bisschen unterschiedliche Konzepte, wie man das genau beschreibt. Aber mal platt gesagt, würde jemand mit einer Neigung zum Borderline erleben, eine kleine Ablehnung des Alltags, was weiß ich, irgendjemand ist ein bisschen unfreundlich zu mir, der aber jetzt für mich gar nicht so wahnsinnig wichtig ist, wo ich vielleicht sage, schwamm drüber, was soll's, würde das einfach extrem negativ erleben. Und es gibt verschiedene Konzepte, warum das so ist. Und alle gehen eigentlich davon aus, dass es eine Kombination ist aus Dinge im Leben erlebt haben, die es einem einfach erwarten lassen, dass Menschen schlecht zu einem sind so. Und andererseits auch einer gewissen Neigung zu negativen Gefühlen. Das ist ja auch was ein bisschen persönlichkeitsunterschiedlich ist.
Und können Menschen denn dann nach einem Streit oder nach einem Wutausbruch ihr Verhalten reflektieren und sich dafür dann im schlimmsten Fall wieder selbst hassen? Oder ist es dann so, nein, das war schon genau richtig so, weil die Person will mir auf jeden Fall was Böses? Oder ist das dann so ein Teufelskreis?
Genau diese Teufelskreise kann es geben, ne? Also es kann die, und das ist natürlich auch genau das, wo Psychotherapie angreift, solche Teufelskreise auszubrechen. Also wenn das einfach unreguliert geschieht, sagt jetzt, man kann es Teufelskreise geben in beide Richtungen. Es kann einen Teufelskreis geben, der will mir wirklich was Böses und sozusagen diese negative Interpretation wird immer weitergetragen. Es kann auch den Teufelskreis geben, zu sagen, jetzt habe ich mich blöd benommen, wo vielleicht sogar ein Kern Wahrheit drin ist, ja, und deswegen bin ich jetzt ein schlechter Mensch und dann bashe ich mich selbst und dann wird der Selbsthass noch größer und das ist natürlich für Beziehungen auch schlecht. Also unreguliert kann es übelste Teufelskreise geben. Und wenn man dann eben in der Therapie genau diese Sachen anschaut und anfängt, das zu regulieren, dann kann man da natürlich auch extrem guten Fuß in die Tür kriegen. Ja, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich wieder sowas erlebt, was ist eigentlich schiefgelaufen? Ja, was ist auf meiner Seite passiert, was ist auf der anderen Seite passiert und wie kann ich mich zum Beispiel in so einer Situation es schaffen, mich zu beruhigen, damit es nicht wieder zu so einer Eskalation kommt? Oder wie kann ich nach so einer Situation auch das reparieren, ohne mich jetzt allzu sehr selbst abzuwerten? Weil das bringt keinem was.
Könnte man denn sagen, dass Menschen mit Borderline-Störung besonders empathisch sind? Oder geht das schon eher so in die Richtung Hochsensibilität? Oder können sich Borderliner schon gut in andere Menschen irgendwie hineinversetzen, dennoch?
Also empathisch wäre ja, dass man sich in andere Menschen hineinversetzen kann. Ich glaube, Borderline-Patienten sind in aller Regel sehr sensible Menschen, ja, die sehr stark auf soziale Signale reagieren. Insofern ja, einerseits schon, ja. Andererseits gibt es halt diese Neigung, alles negativ zu interpretieren und an der Stelle dann wieder. Das ist dann eine Fehlinterpretation. Also es ist dann sicherlich eine hohe Empfänglichkeit für soziale Signale, die aber falsch interpretiert werden. Und das wäre dann ja, würde man dann nicht mehr empathisch nennen, sicherlich, sondern eine übertriebene Reaktion.
Und ist so der typische Borderline-Erkrankte, die Erkrankte dann eher sozial isoliert, weil einerseits Probleme, Beziehungen aufzubauen, andererseits große Verlassensängste, also könnte man da vielleicht eher von Einzelgängern, Einzelgängerinnen sprechen?
Also den typischen Borderline-Patienten, damit habe ich so ein bisschen ein Problem, weil das natürlich sehr, sehr unterschiedliche Menschen auch sein können, die diese Probleme haben. Und was ich vorhin nicht erwähnt habe, ist, es gibt diese Liste von 9 oder 10 Symptomen und es müssen 5 zutreffen, damit man die Diagnose stellt. Also es kann auch ganz unterschiedliche Mischungen sozusagen von Symptomen bei verschiedenen Menschen sein. Also auch in der Störung sozusagen gibt es durchaus eine gewisse Bandbreite. Also insofern, der typische Borderliner finde ich ein bisschen schwierig, aber ansonsten ist es schon im Prinzip so, wie Sie sagen, ja, dass viele Menschen, die diese Probleme haben, natürlich Schwierigkeiten haben, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Also es kann dann schon mal Phasen von auch intensiven Beziehungen geben, aber es ist schon auch typisch, sich viel zurückzuziehen, auch in dieser ganzen Gemengelage natürlich auch depressiv zu sein. Ja, die meisten Menschen mit Borderline-Störungen haben auch große Probleme mit Depressionen und sind natürlich auch deswegen einfach antriebsgehemmt, ziehen sich zurück, nehmen weniger am sozialen Leben teil, als man sich das meistens wünschen würde. Also die Betroffenen selbst und andere auch, ja.
Wie kann eine Borderline-Störung entstehen? Sie haben jetzt schon Erfahrungen aus der Kindheit oder aus früheren Jahren angesprochen. Also spielen da auch traumatische Kindheitserfahrungen wahrscheinlich eine große Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Also es müssen sicherlich immer zwei Faktoren zusammenkommen, so eine Neigung dazu auch, psychische Schwierigkeiten zu entwickeln. Aber viele Borderline-Patienten haben schon auch wirklich schlimme Kindheitserfahrungen gemacht. Also viele, nicht alle, aber viele Betroffenen kommen aus Elternhäusern, wo es schwere psychische Erkrankungen gab, Gewalt, sexuelle Gewalt, Alkoholismus. So, da kriegt man schon sehr, sehr hässliche Dinge oft erzählt.
Rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland weisen eine Borderline-Störung auf und davon sind vor allem oder zu 3/4 Frauen betroffen. Warum kann man da einen Grund ausmachen? Warum sind häufiger Frauen betroffen?
Ganz ehrlich, da streiten sich die Gelehrten ein bisschen drüber, ob das überhaupt der Fall ist oder ob es nicht eher so ist, dass Frauen vielleicht eher auch zum einen eher Therapie suchen und eher über ihre psychischen Probleme reden und eher damit nach außen gehen als Männer. Und dann ist es so, dass Männer einfach stärker als Frauen schon dazu neigen, auch kriminell und gewalttätig zu werden und dann möglicherweise eher damit auffallen, aber durchaus auch eine Borderline-Störung haben, aber auffallend ist das kriminelle Verhalten, was dann eher auch als antisoziale Persönlichkeitsstörung bezeichnet wird. Es gibt zum Beispiel auch Untersuchungen, dass in Gefängnissen beispielsweise relativ viele Männer auch mit Borderline-Problemen sind, ja, aber die fallen dann quasi nicht diagnostisch als Borderline-Fälle auf, sondern die nehmen möglicherweise teilweise einfach einen anderen Weg. Also die Diskussion ging eher immer dahin, dass man vermutet, dass man die Männer weniger wahrnimmt, aber dass es die durchaus genauso betroffen sein können. Weil warum sollte ein Junge, der in einer traumatisierenden, gewalttätigen Umgebung aufwächst, da irgendwie besser drüber hinwegkommen als ein Mädchen? Die, abgesehen von sexueller Gewalt, die sicherlich natürlich stärker Mädchen betrifft.
Genau, Jungen und Mädchen sprechen Sie gerade an. Ist eine Borderline-Störung auch etwas, was man häufig bei Kindern sieht oder ist es bei Kindern noch schwerer erkennbar? Ist das eher was keine Ahnung, in der Pubertät auftritt, dann doch im Erwachsenenalter?
Also es gibt in diesen diagnostischen Regeln sozusagen, ja, wie diagnostiziere ich eine bestimmte Störung? Da gibt es immer auch Regeln zum Alter, sage ich jetzt mal. Und da ist es per Definition ist es so, dass Persönlichkeitsstörungen nur bei Menschen diagnostiziert werden dürfen, die bereits erwachsen sind. Ja, weil man sagt, bis dahin ist es eher was anderes. Und man würde jetzt bei einem 14-jährigen Menschen nicht von der gereiften oder von der voll entwickelten Persönlichkeit ausgehen. Deswegen würde man es auch nicht als Persönlichkeitsstörung bezeichnen, sondern eher zum Beispiel als Entwicklungskrise oder so. Ja? Also deswegen ist es einfach die Nomenklatur. Es ist definitiv so, dass die Pubertät eine Zeit ist, in der man sowieso sehr instabil ist, in der man sowieso sehr sensibel ist. Und viele Jugendliche zeigen auch typische Symptome, wie zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten, ist unter Jugendlichen verhältnismäßig viel weiter verbreitet als unter dann später Erwachsenen. Man würde es aber nicht mit dem Label Borderline-Persönlichkeitsstörung in der Regel versehen.
Generell würde ich gerne wissen, wie das mit dem Thema Diagnose aussieht, weil ein Symptom der Borderline-Störung ist ja zum Beispiel auch himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt sein, was ja auch so ein bisschen manisch-depressiv klingt oder generell Depression. Also wie schwer ist es dann bei Erwachsenen eine Borderline-Diagnose zu stellen, wenngleich, das haben Sie natürlich gesagt, es diese 10 Merkmale gibt, wovon dann 5 erfüllt sein müssen. Trotzdem ist es schwer, eine Borderline-Diagnose zu stellen?
Mal so, hätte ich sagen. Also es gibt Menschen, da ist es schon relativ eindeutig. Und was es aber immer gibt, sind eben auch Probleme mit Depressionen, auch Probleme mit Angststörungen. Also wenn man mit jemandem, der eine schwere Borderline-Störung hat, alle psychischen Diagnosen durchspricht, dann kommt man am Schluss oft auf so eine Liste von 5 Diagnosen oder so. Da ist natürlich die Frage, wie hilfreich ist das jetzt, weil irgendwie Borderline im Vordergrund steht. Die Abgrenzung zu dem manisch-depressiven, was Sie erwähnt haben, es gibt sicherlich jetzt, wenn man in der Psychiatrie Menschen mit schweren psychischen Problemen sieht, da gibt es sicherlich Fälle, wo das schwierig wird, die aber insgesamt einfach eine ganz große Problematik haben. Eigentlich ist die Abgrenzung, dass es für die Borderline-Störung eigentlich dieses himmelhoch jauchzend nicht wirklich gibt, so. Sondern diese ganze emotionale Instabilität ist eigentlich eher, mir geht's normal und dann passiert eine Kleinigkeit und dann stürze ich emotional ab. So dieses total euphorische, super positive oder wie in der Manie, dass man dann dass man dann irgendwie Unternehmung gründet und mega optimistisch ist und an die ganz große Liebe glaubt und so weiter. Solche Phasen sind nicht typisch für die Borderline-Störung.
Und Sie sagen, dass sich eine Borderline-Störung sehr gut therapieren lässt. Warum ist das so und wie funktioniert das?
Das ist so, weil es einfach in den letzten 30 Jahren etwa mehrere psychotherapeutische Ansätze entwickelt wurden, die im Prinzip alle eben das versuchen, auf verschiedene Arten, was ich vorhin gesagt habe, dass man versucht, Verständnis in das Chaos zu bringen. Dass so diese Episoden, wo dann jemand im Prinzip in seiner Symptomatik wie in so einem Strudel auch mitgerissen wird, der sich abgelehnt erlebt, negative Emotionen entwickelt und dann ungünstige Dinge macht, um die zu regulieren mit Selbstverletzung oder mit sich beruhigen durch irgendwelche Sachen kaufen oder sich betrinken und dann noch womöglich betrunken irgendwas machen, wo man dann hinterher erst recht sich drüber ärgert oder so. Alle therapeutischen Ansätze versuchen dann ein Konzept zu haben, uns mit den Betroffenen zu besprechen, was einem hilft, es zu verstehen. Ja, und ich bin ja selbst Schematherapeutin. Es gibt aber auch andere Konzepte, die auch absolut gut funktionieren können. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nur die Schematherapie ist. In der Schematherapie sagt man dann, es gibt wie so verschiedene Anteile. Zum Beispiel einen verletzten Kindanteil, der hat sich so einsam gefühlt. Einen wütenden Kindanteil ist in die Decke gegangen. Einen strafenden Anteil, der dann gesagt hat, du bist ein total schlechter Mensch. Und deswegen kam es dann zu Selbstverletzung. Aus Gründen der Selbstbestrafung. Und dann hat man sich emotional von all dem so überfordert gefühlt, dass man dann in den sogenannten schützenden Anteil gegangen ist, wo man einfach versucht, Emotionen abzuspalten. Und das erklärt dann zum Beispiel sowas wie sich zu betrinken oder zu kiffen oder irgendwelche Substanzen zu nehmen, die einen beruhigen. Und in der Therapie denkt man dann, was für ein Schlamassel. Und dieser Anteil, der sich das denkt und der natürlich sich ganz anders anfühlt als alle anderen, das ist dann der gesunde Erwachsenenanteil sozusagen. Und in der Schematherapie versucht man, diese Episoden von Leid und Symptomen sozusagen immer in dieses Raster einzugruppieren, um dann mit bestimmten Techniken zu versuchen, sozusagen den verschiedenen Anteilen entsprechend was entgegenzusetzen. Also man lernt dann zum Beispiel zu schauen, wie sieht es aus, wenn ich mich so zurückziehe und mich selbst schütze? Was mache ich da eigentlich? Was hat das für Vor- und Nachteile? Was kann ich vielleicht machen, damit es weniger schädlich wird? Man kann für diese inneren, was ganz, ganz wichtig ist, ja, dieses innere Erleben von Angst, Traurigkeit, Verlassensein, da kann man sehr gut imaginative Techniken zum Beispiel verwenden, um so im Sinne von so innerer Kindarbeit diese Gefühle einfach zu lindern und dass man sich besser und sicherer und fröhlicher fühlen kann. Man kann diesen extremen Selbsthass, der da oft eine total schlechte Rolle spielt, ja, da kann man versuchen, den zu bekämpfen, indem man bestimmte Techniken macht, wo man sich empowert sozusagen und gesetzt dagegen findet. So. Das sind die Techniken in der Schematherapie. Andere Therapien haben andere Techniken, da bin ich aber nicht so eine Expertin, deswegen mag ich dazu jetzt nicht so viel sagen, um da keinen Blödsinn zu erzählen. Und denen allen ist natürlich gemeinsam, dass das ungemein helfen kann, die eigenen Symptome zu verstehen und auch reinzugrätschen, dass es gar nicht so eskaliert. Und es gibt mehrere Therapien mittlerweile, die zeigen, dass, ja, wenn man das konsequent macht. Das erfordert wirklich Engagement bei den Betroffenen. Man muss sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzen, man muss da genauer hinschauen. Gleichzeitig will man ja auch dieses Elend loswerden. Also wer das wirklich durchzieht, sage ich jetzt mal, kann einfach davon sehr, sehr profitieren und auch seine Borderline-Störung loswerden.
Und wenn nicht therapiert, kann eine Borderline-Störung im Laufe des Lebens, ja, in Anführungszeichen, verschwinden oder abklingen?
Also ich glaube, ohne Therapie wird es schwierig. Mit Therapie ist es sehr, sehr gut möglich. Menschen in Behandlung haben, da gibt es große Studien, wo über viele Jahre immer wieder Gruppen von Menschen mit Borderline-Störungen sozusagen genau untersucht wurden, was die gerade noch hatten. Und da ist es so, dass die Borderline-Störung mit der Zeit verschwindet. Da muss man allerdings sagen, das sind natürlich per Definition Leute, die in der Klinik oder in der Praxis oder so mal irgendwann angekommen sind. Also um diese Diagnose zu haben, muss man, wenn man die kriegt, dann wird man immer auch irgendwie Behandlung suchen. So. Und es gibt keine Langzeituntersuchung von unbehandelten Menschen mit Borderline-Störung, weil das gibt's ja gar nicht. Also sobald jemand irgendwo auftaucht und man sieht eine Borderline-Störung, würde man mal sagen, insofern, ob das ohne Behandlung verschwindet, ich wäre da skeptisch. So, aber dazu gibt's tatsächlich gar keine Daten.
Und auch die Suizidversuche sind bei Borderline-Patientinnen und Patienten ja sehr hoch. Das verdeutlicht ja auf jeden Fall die Wichtigkeit, die Störung zu therapieren.
Genau, und das ist aber natürlich auch so ein Punkt, weshalb Menschen mit Borderline-Störung glaube ich, schon zu einem großen Anteil einfach in irgendeiner Form mindestens mal im Gesundheitssystem auffällig werden, ja. Nicht unbedingt alle schaffen es, eine Psychotherapie zu kriegen. Und deswegen haben, das ist ja ein Grund, warum wir, worüber wir auch noch kurz sprechen wollten, unser Online-Programm Priovi entwickelt haben, weil es einfach nicht genug TherapeutInnen gibt, die wirklich die umfangreichen und langen Psychotherapien anbieten, die eigentlich gebraucht werden. Aber irgendeine Form von Behandlung gibt es natürlich, weil wenn sie einen Suizidversuch machen, dann packt irgendjemand sie ins Auto und fährt sie in eine Klinik zumindest. Ja. Insofern geht man davon aus, dass es nicht so wahnsinnig viele unbehandelte Borderline-Persönlichkeitsstörungen gibt. Anders als zum Beispiel soziale Ängste. Ja. Es gibt wahnsinnig viele Menschen mit sozialen Ängsten, die jahrzehntelang damit nicht auffallen, weil sie halt daheim in ihrer Wohnung sitzen und sich fürchten und kein Drama, sag mal, entsteht, wo jemand sagen würde, jetzt so geht's nicht weiter, du musst jetzt hier, komm her, ich pack dich jetzt irgendwo hin.
Genau. Und bevor wir über Priovi sprechen, vielleicht noch eine weitere Frage. Was geben Sie Borderlinern nach einer Therapie vielleicht für Werkzeuge mit an die Hand? Also wie schaffen es die Menschen mit ihrer, wenn auch therapierten Persönlichkeitsstörung weiter zu leben? Also ein glückliches Leben zu führen weiter danach, ein gesundes.
Das ist eine ganz große Herausforderung, weil was ich bisher nicht so erwähnt habe, ist, dass es gut möglich ist, die Borderline-Persönlichkeitsstörung zu therapieren, sodass die nicht mehr da ist, dass aber schon tatsächlich sehr viele Betroffene sich auch langfristig deswegen jetzt psychisch nicht richtig großartig fühlen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Viele kämpfen lange auch weiter mit Ängsten, mit Depressionen, damit einfach, dass sie sich im Leben schwer tun. Es gibt nicht das eine Werkzeug, also nach dem Motto, so jetzt haben wir deine Borderline-Störung wegtherapiert, jetzt kriegst du hier noch diese 5 Tipps und Tricks und damit geht's weiter, ja. Sondern mit dieser Erkrankung da rauszukommen und damit auch langfristig zu leben, erfordert immer, dass sich die Menschen auf die Suche machen. Viele nutzen über die Zeit, über die Jahre auch vielleicht verschiedene therapeutische Angebote. Und wichtig ist immer, dass jeder einzelne Betroffene so für sich schaut, was hat mir in einer Therapie, in einem Angebot geholfen. Das sind ja die meisten Menschen, die Therapie machen, ziehen aus einer Therapie so ein paar Punkte raus, die für sie zentral sind. Und ganz viel ist auch, wurde mal geschwätzt, ja, spielt aber keine Rolle. Das kennt man von sich selbst ja auch, ja, dass wenn man, um bestimmte Schwierigkeiten zu überwinden, hat ja jeder Mensch im Leben so seine 2, 3 Strategien vielleicht, die eine Person, mit der er drüber quatscht und über Beziehung quatscht und die andere Person, mit der er über was anderes quatscht, so. Und das muss auch nicht immer Therapie sein, ja. Für viele kann es dann sein, zu sagen, ich lege mir ein Haustier zu, ich mache eine bestimmte Yoga oder Meditationsform oder was auch immer. Also es geht letztendlich immer darum, im Leben immer wieder zu gucken, was sind meine Bedürfnisse, wo möchte ich hin, wie kann ich das erreichen und was hilft mir. Und Hilfe zu suchen, wenn es nötig ist und seinen Weg weiterzugehen auf eigene Faust, wenn es so geht, da gibt es überhaupt nicht so den einen Werkzeugkoffer, der es dann reißt.
Und wir haben in dem Zusammenhang noch gar nicht über Medikamente gesprochen. Wie stehen Sie dazu? Ist das eine gute Lösung für eine akute Situation? Können Medikamente da langfristig helfen oder sind Sie auch immer eher gewollt zu sagen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich?
Ja, letzteres, genau. Also ja, es gibt akute Situationen, da können Medikamente einfach nötig sein. Ja, wenn ich akut völlig mit den Nerven am Ende bin, tagelang nicht geschlafen habe, einen Suizidversuch gemacht habe oder was auch immer, dann macht es Sinn, irgendwas auch zur Beruhigung zu nehmen, um einfach mal ein Reset zu machen. So. Also in der Krisenphase würde kein Mensch eigentlich jetzt in der Psychiatrie, in der Psychotherapie auf die Idee kommen, dass es jetzt eine gute Idee ist, komplett auf Medikamente zu verzichten. Langfristig ist es glasklar, es gibt kein Medikament, was gegen die Borderline-Störung hilft. Es ist einfach so. Punkt. Ja. Wenn ich schwer depressiv bin, kann Antidepressiva Sinn machen, aber gegen die Depression. Oder wenn ich, extreme Schlafstörungen habe, dann kann vielleicht eine Schlafmedikation, aber die machen meistens abhängig und sind deswegen auch nicht so eine gute Idee, kann vielleicht mal eine Schlafmedikation zwischendrin Sinn machen, aber es gibt keine Medikamente, die gegen die Borderline-Störung helfen und langfristig ist das nicht empfehlenswert. Das ist so klar, dass das mittlerweile sogar die medizinischen Leitlinien sagen, die ja an und für sich stark auch von der Pharmaindustrie ganz, ganz generell gesagt mitgetrieben werden. Und wenn sie in der medizinischen Leitlinie finden, dass sie langfristig Medikamente lieber absetzen als ansetzen sollten, dann ist das wirklich seriös.
Dann gibt es jetzt aber neuerdings ein ganz tolles Hilfsmittel für Borderline-Patientinnen und Patienten. Und zwar die digitale Gesundheitsanwendung oder besser gesagt die App Priovi, die Sie mitentwickelt haben. Können Sie uns ein bisschen was über Priovi erzählen?
Sehr gerne natürlich, weil Priovi ist schon ein bisschen ein Herzensprojekt von mir. Wobei ich bin, das haben wir am Anfang nicht erwähnt, ich bin Entwicklungsleiterin bei der Firma Gaia, die auch Priovi vertreibt. Also das ist sozusagen auch, dieser Interessenskonflikt sozusagen will ich auf jeden Fall hier offenlegen. Aber ich beschäftige mich natürlich auch seit vielen Jahren mit Schematherapie und wir machen bei Gaia viele digitale Gesundheitsanwendungen und viel digitale Therapie und dachten deswegen, dann haben wir uns dann, denke ich, so auch als Erste, ich sage jetzt mal, rangetraut an dieses Thema Priovi, was uns deshalb wichtig ist, weil es in der Versorgung einfach so ist, dass Psychotherapien ganz klar helfen bei Borderline und dass es aber zu wenig Angebote gibt und dass deswegen die Betroffenen immer wieder auch in Kliniken landen oder auf Wartelisten rumhängen und eigentlich nicht das kriegen, was sie brauchen. Was ich jetzt überhaupt nicht sagen will, ist, dass Priovi alle rettet. Ja, aber es ist einfach ein Angebot, was wirklich gefehlt hat, wo man dann sagen kann, ich nutze das mal und habe vielleicht schon einen ersten therapeutischen Schritt gemacht. Und Priovi ist ein schematherapeutisches Programm, eben speziell für Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. Was bedeutet das, wenn man damit startet, geht es erstmal ausführlich darum, was ist überhaupt eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, wie sieht die, was gibt es da für Symptome, was habe ich für Symptome, wie sieht es bei mir aus, wo kommt die her, auch genau die Frage, die Sie gestellt haben, auch da wieder, wie sieht es bei mir aus. Das ist natürlich dann immer mit großer Vorsicht auch, wenn es dann um sowas geht wie sexuellen Missbrauch oder Gewalt erleben oder so, ist es natürlich super wichtig, dass das Programm immer auch anbietet, dass man das nur in dem Maß bespricht, in dem es für einen gut erträglich ist. Und dann wird eben gemeinsam analysiert von Priovi mit der Nutzerin, dem Nutzer, wie sehen meine eigenen inneren Anteile aus. Ich habe das ja vorhin kurz beschrieben, wie die Schematherapie das konzipiert. Ja, meinen inneren ängstlichen Kindmodus, wütenden Kindmodus, so woran kann ich die erkennen? Wie sieht man, wir nennen es eine Schematherapie immer, das Modusmodell, verschiedene Schema-Modi aus. Und dann gibt es Übungen, um eben genau, wie ich sagte, diese Ziele versuchen zu erreichen. So meine schützenden Anteile, was haben die für Vor- und Nachteile, wo könnte ich da hier reduzieren, was könnte ich mal stattdessen machen, mein inneres Kind, was tut dem gut? Und dann gibt es Übungen, um das eben immer mehr zu stabilisieren und Wege zu finden, dass es dem besser geht. Wie kann ich meine inneren kritischen Stimmen bekämpfen? So, das sind dann alles Themen, die Priovi sozusagen mit der Nutzerin bespricht. Was Priovi nicht machen kann, ist vielleicht umgekehrt, ist natürlich zu fragen, wie war denn dein Tag oder was bringst du heute mit oder wie war deine Woche? Also dieses individuelle Teil fehlt, aber was es natürlich sehr gut machen kann, ist wirklich die Techniken, die helfen, damit man sich besser fühlt, ganz gestuft und vorsichtig anzubieten.
Ist wahrscheinlich auch gerade für Borderliner mit großen Vertrauensproblemen oder die sehr ja eher unverbindlich vielleicht mit Terminen umgehen, ist eine App natürlich auch eine gute Idee. Dieses technische
Total.
Und wirklich menschliche, also Fragezeichen.
Total. ja, absolut. Also wir haben Priovi unheimlich lieb gestaltet. Ja, uns ist es total wichtig, dass wenn man Priovi benutzt, dass man dann wirklich auch sich, sag mal, viel Wärme spürt, so, weil das einfach was ist, was im Leben der Betroffenen fehlt. Und uns als Entwicklerteam war das auch unheimlich wichtig, wirklich diese Wärme, die wir da selbst empfinden, sozusagen auch reinzuschreiben, so, und die Rückmeldung, die wir kriegen, freuen uns da, dass das auch ganz gut geklappt hat. Und genau, was Sie sagen, ja, ich meine, viele Betroffene finden keine Therapie, weil es zu wenig Therapeutinnen gibt, aber es ist natürlich auch schwer, wenn ich jetzt mich gerade total zurückziehe, total depressiv bin, mich gestern betrunken habe, mich vielleicht für meinen Zustand total schäme und dann soll ich jetzt Dienstag früh um 9 in der Therapie erscheinen. Da ist natürlich die Gefahr, dass man das nicht macht, total groß. Und natürlich sagt dann eine Therapeutin auch nach 3 verpassten Sitzungen, so jetzt reicht's mir. Das wird dann auch immer peinlicher, dann auch hinzugehen. Die Angst vor Bewertung, ja, ich mache das Seelenstriptease, was denkt die über mich? Das ist natürlich nochmal extremer bei Borderline-Patienten. Und da ist so also wir haben durchaus auch die Rückmeldung gekriegt, so, das ist ein Computer, ja, der kann mich gar nicht bewerten. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. Mhm. Man kann dann auch manchmal tatsächlich mit einem Computerprogramm manches vielleicht offener besprechen als mit einem Menschen. Es fehlt dieses Persönliche natürlich, so dieses, was beschäftigt mich jetzt im Detail, ja, oder was soll ich meiner Nachbarin sagen oder so. Aber das hat auch durchaus was Entlastendes.
Ja, und ich finde ja die Arbeit mit dem inneren Kind, die Sie angesprochen haben, mega interessant. Ist das etwas, was Sie vielleicht jedem Menschen, der gerade so ein paar Schwierigkeiten im Leben hat, vielleicht ein bisschen feststeckt, irgendwie immer in gleiche Muster verfällt, wenn es um Probleme oder Schwierigkeiten geht, würden Sie diesen Menschen generell die Arbeit mit dem inneren Kind empfehlen? Also auch so ein bisschen auf eigene Faust? Oder kann man da auch schnell irgendwie ein bisschen in eine falsche Richtung kommen? Weil ich habe zum Beispiel auf der anderen Seite auch mal was gelesen, dass es Menschen super schwer fallen kann, sich wirklich an die Kindheit zu erinnern. Und dass dann da oft sich auch so ein bisschen, sage ich mal, was zusammengereimt wird, so ein bisschen, ja, ich glaube, so war es, um irgendwie auf eine Antwort zu kommen. Und dass man da nicht irgendwie so ganz auf dem falschen Weg ist, würden Sie es trotzdem, sage ich mal, jedem so grundsätzlich empfehlen, sich mit dem inneren Kind mal auseinanderzusetzen?
Das finde ich eine richtig interessante Frage. Ich hätte wahrscheinlich vor 5 bis 10 Jahren hätte ich wahrscheinlich das tendenziell eher bejaht. So. Im Moment finde ich, dass das ein Trend geworden ist, der teilweise eher übertreibt, ja. Und dass dann auch natürlich eine gewisse Gefahr der Nabelschau oder auch so eine gewisse Gefahr der Verantwortungsabgabe, ja. Ich sag's mal ganz extrem, ich habe keinen Bock auf die Steuererklärung und weil ich mich so wie ein Versager fühle, wenn ich diese Formulare anschaue und es hat irgendwas mit meiner Mutter zu tun, im Zweifel ist dann immer irgendwie jemand anders schuld. Diesen Trend finde ich, sag mal, von der Idee her finde ich es natürlich gut, auch zu gucken, was hemmt mich und was blockiert mich und dann vor allem auch zu schauen, was kann mir helfen, mich dann doch sicher und geborgen zu fühlen und deswegen meinen Weg weiterzugehen. Und in diesem Trend fehlt mir so dieser zweite Punkt ein bisschen, ja, dass es teilweise so ein bisschen eine Nabelschau ist, die dann auch dabei stehen bleibt und das finde ich einfach nicht gut. Was ich auch nicht gut finde, ist, Menschen mit Borderline-Störung kämpfen wirklich oft sehr, ja, und denen geht es richtig dreckig und die kriegen teilweise elementare Sachen nicht hin, wegen diesen Gefühlen, die man eben mit einem inneren Kind als Metapher einfach gut bearbeiten kann. Und wenn dann, ich sag mal, der Trend so ist, dass am Schluss jeder sagt, ich habe doch auch eine Neurose und ein inneres Kind und so weiter, dann bagatellisiert es das auch ein bisschen. Verstehen Sie, was ich meine? Also es ist irgendwie gut, denke ich, wenn die Gesellschaft da für sowas sensibler wird und wenn Emotionen als Teil dessen, was uns treibt und blockiert, besser berücksichtigt werden, aber ich würde mittlerweile nicht mehr sagen, im Zweifel guck auf dein inneres Kind, sondern manchmal würde ich ja sagen, im Zweifel mach einfach. Ja, manchmal werden die Dinge auch einfacher, wenn man einfach damit anfängt.
Ja, absolut. Und auch generell ist man, glaube ich, als Laie inzwischen sehr schnell dabei, irgendwie eine psychologische Diagnose zu stellen oder alles ist auch irgendwie toxisch. Das ist auch Trendbegriff.
Genau, und zwar interessanterweise sind immer nur die anderen toxisch. Ne? Es ist ja nicht so, dass man sagt, ich war jetzt heute ein bisschen toxisch, jetzt sollte ich mich vielleicht mal entschuldigen, sondern es ist immer der andere toxisch und deswegen ist die Beziehung toxisch und deswegen leide ich dann. Also es finde ich ganz, ganz schwierigen Begriff, diese toxischen Beziehungen.
Und auch das vielleicht meine nächste.
Dass ich unterbreche, aber auch da wieder, wenn dann jemand echt in einer malignen Beziehung gelandet ist, wo sie dann ja häufig, aber manchmal eher richtig drunter leidet und aber alle reden immer über ihre toxischen Beziehungen, dann differenziert es überhaupt nicht mehr. Das ist auch schwierig.
Ja, absolut. Wenn alles toxisch ist, wenn an allem die strenge Mutter, der lieblose Vater, der nie zu Hause war, schuld war, dann, ja, wie Sie sagen, ist es schnell so ein hier, ihr alle, ich bin nur wegen euch allen so. Also, genau. Ich weiß nicht, ob dann da so eine richtige, echte Arbeit mit den eigenen Emotionen überhaupt stattfinden kann oder man zu schnell
dabei ist. Ja, was ist da echt? Ja. Ich meine, ja. Das ist wie ein eigener Podcast, glaube ich. Aber
das stimmt.
Das ist
gerne wieder.
Ein Feld, wo man eine Balance finden muss, ja.
Nee, und das ist aber eigentlich ein schöner Punkt, der an meine nächste Frage anknüpft. Und zwar nochmal die Priovi-App oder auch generell die DIGA-Apps, die digitalen Gesundheitsanwendungen. Wie kommt man an so eine App? Ist das etwas, was man sich verschreiben lassen muss vom Hausarzt?
Genau.
Okay, also man kann nicht einfach in den Play Store App Store gehen und sich jetzt Priovi runterladen. Also das ist schon alles, ja genau, erzählen Sie doch am besten, wie das abläuft.
Das ist auch ein Medizinprodukt, also das ist sozusagen auch ganz hochoffiziell geregelt und hat eine Risikobetrachtung und ein Sicherheitskonzept und wird regelmäßig überwacht und es wird ein Support sichergestellt und so weiter. Also das ist jetzt nicht so ein lustig programmiertes Spielzeug, sage ich jetzt mal, sondern das ist ein seriöses Medizinprodukt und das muss man sich verschreiben lassen. Und ich denke mal, Priovi, Borderline-Persönlichkeitsstörung, würden wahrscheinlich eher nicht Hausärzte verschreiben, weil die wahrscheinlich sagen würden, das ist schon echt deep Psychotherapie, ja, das kann ich nicht so gut beurteilen. Das überlasse ich lieber den Psychofachleuten und dann können sie entweder Psychiater verschreiben oder auch übrigens psychologische Psychotherapeuten. Also die Psychotherapeuten, die ja normalerweise zum Beispiel keine Medikamente verschreiben können, wo man jetzt, oder die auch keine, ich glaube zum Beispiel keine akut Krankenhauseinweisung machen können, aber psychologische Psychotherapeuten können auch Priovi verschreiben. Das heißt, wenn ich jetzt denken würde, ich könnte betroffen sein oder schon zum Beispiel eine Borderline-Diagnose auch habe und aus irgendwelchen Gründen denke, das ist für mich ein interessantes Angebot, dann könnte ich zum Beispiel zu einem Psychotherapeuten in eine Sprechstunde gehen oder zu einem Psychiater, um es mir da verschreiben zu lassen.
Und wenn man dann die App verschrieben bekommt und die nutzt, hat man dann trotzdem so eine Art Commitment, also muss man irgendwie so und so oft im Monat, in der Woche die App benutzt haben?
Also da gibt es natürlich Empfehlungen. Ja, wir empfehlen sie zweimal in der Woche eine halbe Stunde ungefähr zu nutzen. Aber das ist natürlich das Gute an so einer Software, dass sie das auch an ihre Bedürfnisse anpassen können. Sicherlich ist es gut, sich auch ein bisschen Zeit zu lassen. Wir sehen, dass manche Nutzerinnen das auch super schnell machen und dann teilweise auch total cool finden und dann irgendwie schnell die nächsten Gespräche machen, ist aber schon natürlich immer gut, sozusagen ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. Einerseits, andererseits, wenn man sagt, das interessiert mich jetzt richtig doll und ich beschäftige mich damit intensiv, ist das ja auch kann das ja auch eine gute Entscheidung sein, so. Ansonsten ist es uns immer wichtig, also wir sind eine Firma, die auch andere solche digitalen Gesundheitsanwendungen macht, dass das halt auch was ist, was in die Hände von Ärzten und TherapeutInnen gehört. Also idealerweise ist es so, dass viele Patienten mit Borderline-Störungen zum Beispiel haben einen Psychiater und dass der Psychiater, die Psychiaterin ihnen das verschreibt und vielleicht auch ein bisschen Empfehlungen dazu gibt und auch mal nachhorcht, wie läuft's denn, ja, oder auch halt eine eigene Einschätzung macht, ist das jetzt erstmal vielleicht auch ausreichend? Ich glaube, damit kannst du jetzt erstmal gut arbeiten und in 3 Monaten schauen wir, was draus geworden ist. Oder ob die Therapeutin sagen würde, dass ich finde einfach, du bräuchtest ein intensiveres Angebot. Ich habe nur 1 Stunde pro Woche im Moment Zeit, aber eigentlich fände ich es klasse, wenn du noch zusätzlich eine Gruppe machen würdest. Die gibt's aber hier nicht, ja. Mach stattdessen Priovi parallel. Also das sind ja so ganz verschiedene Einsatzmöglichkeiten, über die man nachdenken könnte. Und das halten wir immer für wichtig, dass das einfach die Ärzte und Therapeutinnen, die das einsetzen, mit den Patientinnen dann jeweils besprechen.
Und gibt es schon viele Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, die diese Anwendungen und Apps nutzen oder könnten es Ihrer Meinung nach noch mehr sein?
Das ist, natürlich können das noch mehr sein. Es sind tatsächlich noch nicht sehr viele. Also wir sehen jetzt bei Priovi ein sehr, sehr großes Interesse von vielen Ärzten und Therapeuten, die uns fragen nach mal so Probezugängen oder so und sich das gerne anschauen möchten. Es sind insgesamt noch die große Minderheit von Ärzten, die das verschreiben. Und viele wissen auch nach wie vor noch gar nicht so richtig, wie das geht. Da gibt es eine bestimmte Nummer, die man aufs Rezept schreiben muss. Da muss dieses Rezept, muss die Patientin oder der Patient bei der Krankenkasse einreichen. Da gibt es dann irgendeinen Code und mit dem Code kann man sich dann freischalten. Und das ist auch ehrlich gesagt noch ein bisschen bulky. Aber es ist zu schaffen.
Und wenn jetzt vielleicht während der Folge oder nach der Folge sich bei einer Zuhörerin, einem Zuhörer irgendwie der Verdacht erhärtet, dass er oder sie vielleicht betroffen sein könnte, wo und wie finden Menschen da am besten Hilfe, so die erste Anlaufstelle?
Also Psychotherapeutinnen und Psychotherapeutinnen, würde ich sagen, sind eine sehr gute Anlaufstelle. Die müssen mittlerweile ja auch Sprechstunden anbieten. Also Psychotherapie hat ja lange in Deutschland so funktioniert, dass es quasi nur mit Wartelisten und so nach dem Motto, sobald ich ein Erstgespräch habe, bin ich auch drin. Aber wenn der Mensch ein halbes Jahr keinen Platz hat, dann warte ich halt ein halbes Jahr auf ein Erstgespräch. Das ist nicht mehr so. Also Psychotherapeutinnen müssen Sprechstunden anbieten. Und die sind sehr gut geschult darin, das einzuschätzen. Und die können dann natürlich auch so eine Einschätzung, ob vielleicht als erstes Behandlungsversuch Priovi was sein könnte oder ob man sagen würde, das geht aus irgendeinem Grund, das ist nicht gut. Das sollten die auch vornehmen können.
Alles klar. Und vielleicht so ein bisschen jetzt zum Ende der Folge, so als letzte Frage, als Abschlussfrage. Gibt es etwas, was Sie Borderline-Patientinnen und Patienten gerne mit auf den Weg geben würden?
Ja, ich glaube, das, was ich vorhin so sagte, man braucht einen langen Atem, aber es kann sich lohnen. Ja, die Störung ist behandelbar, es kann einem besser gehen. Und man muss aber immer auch aktiv sich umgucken, einfach was hilft mir. Und das können psychotherapeutische Angebote sein, das können auch mal andere Angebote sein. Was hilft mir, was tut mir gut, was sind meine Bedürfnisse? Und da ernst zu nehmen, die Augen offen zu halten, was einem hilft und einfach immer auch selbst aktiv zu bleiben, den Weg zu gehen. Und dann wird es mit der Zeit einfach immer besser. Und was Studien auch zeigen, ist, wenn es mal besser geworden ist, bleibt es in der Regel auch besser. Also man muss nicht befürchten, dass man dann, wenn man sich lange rausgekämpft hat aus diesem Problem und irgendwann echt stabilisiert im Leben steht, dann braucht man in aller Regel nicht zu befürchten, dass es einen irgendwann wieder überkommt, sondern das, was man geschafft hat, hat man in der Regel auch geschafft.
Das ist dann doch ein positives, hoffnungsgebendes Schlusswort für das Ende dieser Folge. Frau Jakob, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Wir packen für euch alles in die Shownotes, über was wir heute so gesprochen haben. Und ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie und tschüssi.
Vielen Dank und tschüss.